Herzlich willkommen zu Den Weg genießen, ein Podcast über den Jakobsweg und vielen weiteren Wanderabenteuern. Hallo Pilgerfreunde, hier ist Miriam mit der zweiten Folge von Den Weg genießen, mein Abenteuer auf dem Jakobsweg und weiteren Wanderungen. Heute in der Folge möchte ich über Vorbereitung, Ausrüstung und auch in Bezug auf wie bin ich denn da hingekommen und was habe ich eventuell vorher reserviert, darüber möchte ich heute sprechen. Ich habe ja mich relativ kurzfristig entschieden, den Jakobsweg zu gehen, was bedeutet, ich hatte 4 Monate Zeit für alles und bin auch ziemlich schnell ins Training eingestiegen, was für mich bedeutet, ich bin den Mursel-Camino ja 4 Tage, wie ich in der letzten Folge kurz erwähnt habe, gelaufen und habe da schon auch einiges gelernt über meine Ausrüstung, wie ich das wohl machen könnte, wenn ich dann nach Spanien fahre und bin dann auch sofort weiter auf die Wege gegangen. Mein Ziel war es so ein bisschen 2 bis 3 Mal die Woche 10 bis 12 Kilometer zu laufen. Das habe ich auch ziemlich gut, würde ich sagen, durchgezogen. Ich wohne hier in der Mitte von NRW, bin also nicht gerade in der Höhenmeterregion, bin mehr geradeaus gegangen, diese Wege. Das hat mir auch super gut geholfen. Das hat mir schon mal so ein bisschen eine Grundfitness gegeben. Habe aber auch dann zwischendurch mir Wege mit Höhenmeter gesucht. Das heißt, ich bin zum Beispiel ins Siebengebirge gefahren, hin und wieder, um dort dann auch die Höhenmeter zu üben. Und ich bin im Juni, also in der Mitte oder Ende Juni, bin ich nochmal eine Woche in den Bergen gewesen, wo ich auch dann nochmal explizit natürlich dann die Höhenmeter trainiert habe und neben einer tollen Reise auch dann so ein bisschen das als Training sehen konnte für den Jakobsweg. Das war alles ziemlich gut. Das würde ich auch jedem empfehlen, so ein bisschen wenigstens zu laufen. Ich glaube auch, dass man den Jakobsweg anders schafft, wenn man es nicht macht, aber es erleichtert einiges und man hat schon so ein bisschen seinen Körper kennengelernt. Auch man weiß dann, das sind 200 Höhenmeter, das sind 400 Höhenmeter, so lange brauche ich dafür, so fühlt sich das an, darauf muss ich achten. Das ist auf jeden Fall eine gute Voraussetzung, vor allen Dingen gerade für den ersten Tag, wenn man 1400 Höhenmeter von Saint-Jean-Pierre-de-Port, also wenn man sich für die Napoleon-Route entscheidet, da muss man über die Pyrenäen drüber und dann ist es schon mal ganz gut, wenn man wenigstens weiß, wie fühlen sich denn 500 Höhenmeter an, dann kann man sich auch ungefähr vorstellen, wie sich 1000 anfühlen oder 1400 und kann dementsprechend seine Kräfte einteilen. Damit war ich also ziemlich zufrieden, bin auch gut gefahren. Ich möchte auch direkt sagen, ich bin jetzt nicht als super fitte, schlanke Person auf den Jakobsweg, sondern ich hatte am Anfang 20 Kilo Übergewicht, habe mir da auch ziemlich viele Sorgen drüber gemacht, die nachher völlig unbegründet waren und habe auch einige Kilos verloren während der Pilgerung. Bin aber sehr, sehr dankbar, dass ich wirklich so eingelaufen war und meine Füße schon so ein bisschen gewohnt waren, wenigstens 15 Kilometer am Stück zu laufen und auch, wie gesagt, die Höhenmeter. Jetzt möchte ich noch so ein bisschen über meine Ausrüstung sprechen. Ich habe mir eine lange Liste gemacht, beziehungsweise ich habe meine alte Liste rausgesucht und das fand ich schon fast ein bisschen witzig, weil jetzt im Nachhinein zu reflektieren, was ich da alles dabei hatte. Ich habe schon ziemlich viel Zeug am Anfang mitgeschleppt, da bin ich jetzt ehrlich. Und ich werde auch alles schön hier brav vorlesen und schon mal so ein bisschen kommentieren, was da gut war und was da vielleicht auch hätte besser laufen können. Und dann werdet ihr auch im Verlauf des Podcasts, wenn ich dann Folge für Folge meine einzelnen Tage, wie die waren, auf dem Jakobsweg durchgehen werde, dann werdet ihr auch so ein bisschen auch mitbekommen, was habe ich, was war eine Katastrophe und was habe ich auch gut gemacht. Also, meine Liste. Ich habe mich für den Deuter-Rucksack entschieden, 35 Liter. Und den hatte ich ja dann schon für den Mursel-Camino gekauft. Und da hatte ich mich auch wirklich gut beraten lassen, wo ich im Nachhinein sagen muss, das war eine tolle Geschichte, denn den liebe ich heute noch, den Rucksack. da habe ich gar nichts dran zu meckern. Der hat mir tolle Dienste geleistet. Und ich habe auch kein einziges Mal meinen Rucksack irgendwie in den Jakko-Trans, ne? So, es gibt ja verschiedene Transportunternehmen, die einem den Rucksack transportieren, wenn manche zum Beispiel mal Rückenschmerzen haben oder die können nicht mehr oder man entscheidet sich auch dafür, wenn man es nicht möchte. Ich musste das kein einziges Mal machen, weil für mich war der Rucksack, der hat für mich einfach dazugehört. Ich habe mich wohlgefühlt mit meinem Rucksack. Und ich hatte schon so versucht, dass ich höchstens auf 8, 9 Kilo komme, weil ich wusste, alles, was nachher mit Wasser über 10 Kilo geht, da werde ich es schwer haben. Das war also so ein bisschen das Ziel. Habe alles mit einer Küchenwaage ganz brav abgewogen und 1000 Mal alles aus und eingepackt und wieder ein und wieder aus. Und habe mir natürlich wochenlang, wie viele wahrscheinlich andere auch, extrem viele Gedanken gemacht. Und das ist jetzt die Liste, mit der bin ich losgezogen. So, dann hatte ich also eine Wanderhose, die hatte ich an und ich hatte noch eine zweite im Rucksack und das war auch im Nachhinein eine sehr gute Idee, hatte ich eine Nummer kleiner. Ich habe jetzt gar nicht so darüber nachgedacht, ob ich da abnehme, sondern die hat halt ein bisschen weniger gut gepasst als die andere am Anfang und nachher hat die andere ziemlich gut gepasst und das war eine unbeabsichtigt schlaue Entscheidung, dass ich diese eine kleinere Hose dabei hatte. Eine leichte Hose für den Abend, eine ganz simple schwarze Stoffhose, die konnte ich zum Schlafen gehen und auch abends, wenn man dann so durch die Örtchen, durch die kleinen Dörfer oder auch durch die Städte gezogen ist. Da hatte ich auch meine Tivas an. Es gibt ja zwei verschiedene Varianten von Tivas, oder es gibt mehrere, aber es gibt welche, die haben richtige Trekking-Sandalen. Die hatte ich leider nicht. Ich hatte die anderen, die eher so sind wie Flipflops unten. Und da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Und mittlerweile, da würde ich definitiv die anderen wählen. Das ist auch eine ziemlich intensive Geschichte, die Sandalen. Da werde ich dann im Verlauf des Podcasts genauer drauf eingehen. Ich kann nur sagen, heute würde ich mir richtige Trekking-Sandalen als zweites Paar Schuhe einpacken. Ich hatte als, klar, das Wichtigste, worüber man eigentlich sprechen muss, die Wanderschuhe. Ich hatte Adidas Trekking-Schuhe dabei, die, ich habe mir da irgendwie gar nicht so viele Gedanken drum gemacht, ne? Also ich meine, eigentlich sind Schuhe so das Ding, worüber man sich Gedanken machen sollte. Und das würde ich auch unterstreichen und kann ich auch jedem empfehlen, habe ich aber irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob ich da so ein bisschen naiv war. Ich habe einfach die ich auf dem Mosel Camino anhatte, da die 4 Tage auf meiner ersten kleinen Fernwanderung oder Pilgerung, mit denen bin ich ganz gut zurechtgekommen. Und dann dachte ich, ja, dann kaufe ich mir doch die einfach nochmal neu, weil die waren jetzt schon ein bisschen älter. Und dann laufe ich die ein und nehme dasselbe Paar einfach, was ich da hatte, bin ich ganz, ganz gut klar mitgekommen. Das war auch okay. Habe ich da ganz andere Paar Schuhe, die ich absolut liebe. Aber dafür, dass ich so naiv damit umgegangen bin, haben mir die Adidas Trekking-Schuhe sehr gute Dienste geleistet. T-Shirts. Habe ich mir auch nicht viel Gedanken drum gemacht, habe mir 2 ganz normale T-Shirts eingepackt. War dann auch so ein Ding, ist alles gut gelaufen mit den Shirts. Also ich glaube auch für T-Shirts muss man sich echt nicht so viele Gedanken machen. Ich habe nur die Hälfte immer irgendwo liegen lassen, aber das ist auch eine Geschichte im Verlauf des Podcasts. Habe eine leichte Bluse eingepackt. Die hatte ich durch Zufall bei irgendeiner Shoppingtour hier entdeckt und dachte, mein Gott, die wäre ja perfekt für den Jakobsweg. Die ist ja sehr leicht und luftig und hat ein ganz tolles Stöffchen, hatte auch eine schöne Farbe, war super teuer und ich war hin und her gerissen und habe, glaube ich, eine Stunde in dem Geschäft überlegt, ob ich dafür das Geld ausgebe, weil die über 100 Euro gekostet hat. Und habe mich nachher für die Bluse entschieden und bin darüber sehr dankbar. Ich hatte die ständig auf dem Jakobsweg an und ich habe die heute auch noch ständig an, weil die einen ganz tollen Stoff hat. Also manchmal darf man auch wirklich ein bisschen Geld ausgeben. Ich war froh, dass ich da mal, das Geld ausgegeben hatte. Ich hatte eine zweite Bluse dabei und zwar Das ist so eine richtige UV-Schutzbluse. Die hatte ich im Sommer, als ich dann im Juni vorher in den, da war ich unter anderem in Zermatt und da habe ich mir so richtig die Arme verbrannt und ich musste mir irgendwas kaufen mit UV-Schutz, weil ich den zweiten Tag nicht nochmal losziehen konnte mit diesem Sonnenbrand. Und da war die Bluse großartig. Die hat mir sehr gut geholfen und es war für mich gar keine Frage, dass ich die auch mitnehme auf den Jakobsweg. Und die hätte ich wirklich besser zu Hause gelassen. Die hatte ich nämlich gar nicht an. Jacken. Ich hatte eine dünne Jacke dabei, so eine ganz dünne, normale North Face Jacke, die ich auch auf dem Muschelkamino schon anhatte und die ich auch ständig so anhabe und die ich immer mochte. Die ist leicht regenabweisend, aber trotzdem ist die kein Gore-Tex. Ich persönlich mag kein Gore-Tex als Jacke, weil ich schwitze da einfach zu viel drunter und das stört mich sehr. Und deshalb habe ich für mich dann nach einer anderen Lösung gesucht und hatte mir als richtigen Regenschutz hatte ich mir dann einen Bergschirm gekauft. Das heißt, ich hatte diese für leichten Regen diese abweisende Jacke und wenn es dann doch mal mehr regnen sollte, den Bergschirm dabei, der mir aber nicht nur Regenschutz bieten konnte, sondern auch noch UV-Schutz. Und das stellte sich nachher als eine richtig gute Sache heraus. Den kann man auch im Rucksack befestigen. Da ist so ein, ja, den kann man so anklemmen. Und dann hat man sogar freie Arme und man geht einfach durch die Gegend. Man sieht ein bisschen lustig aus, aber das ist eine ganz tolle Sache und ich bin unfassbar oft darauf angesprochen worden. Und ja, der ist immer dabei bei mir. Ja, dann hatte ich so eine dickere Jacke natürlich für die kälteren Tage dabei. Nichts Besonderes, einfach so eine dünne, ganz normale Wanderjacke. An einem meiner letzten Trainingswanderungen hatte ich so eine alte, so eine ganz olle, ganz dünne Fleecejacke eingepackt und die hatte ich dann, als mir ein bisschen kühler wurde, angezogen und da dachte ich so, oh mein Gott, das ist ja total fantastisch, ja, die muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Vor allen Dingen ist die so alt und oll, dass ich die auch eventuell einfach irgendwo sonst liegen lassen kann oder wegtun kann. Die werde ich auf jeden Fall einmal einpacken. Und wie es dann immer so ist, ich glaube, ich hatte das Ding jeden Tag an. Ich war nachher so froh, wenn man tagsüber geschwitzt hatte und dann abends duschen war und dann sowas Kuscheliges anziehen wollte. Da war die einfach perfekt. Und die habe ich auch schön wieder mit nach Hause gebracht, das olle Ding. Und das ziehe ich einfach noch manchmal an. Dann die große Frage der Socken. Habe ich mir sehr viele Gedanken drüber gemacht, habe meine Falke-Socken eingepackt und muss im Nachhinein sagen, die haben mir in den Bergen tolle Dienste geleistet, während die für den Jakobsweg ein Riesenfehler waren. Die waren viel zu warm und da habe ich mir schön Blasen drin gelaufen und die begleiten mich auch die ersten 5 Tage sehr. Das waren wie 2 eigene Persönlichkeiten. Und die genaue Geschichte der Socken erzähle ich dann auch nochmal in den darauf folgenden Folgen. Dann hatte ich natürlich einen Sonnenhut. Der war auch nicht so super. Und Sonnencreme ist natürlich auch wichtig. Sonnenschutz definitiv für die Meseta. Ich hatte einen Schal dabei. Ich hatte das irgendwo gelesen, dass ein Schal große Dienste leisten könnte und habe dann auch lange nach dem perfekten Schal gesucht. Das war ja eine große Aufgabe für mich und habe dann einen gefunden mit 2x1 Meter Größe. Und der war auch super. Den kann man als Schal benutzen, den kann man sich umhängen, man kann den aufs Bett legen, man kann dann Sichtschutz draus bauen. Es war eines der wertvollsten Sachen, die ich dabei hatte. Hüttenschlafsack, hatte ich dabei, habe ich gar nicht gemocht, fand ich furchtbar. Ich habe jeden beneidet, der einen Schlafsack dabei hatte, auch wenn es überhaupt nicht kalt war. Also ich habe da nie gefroren, aber mir hat einfach so dieses Kuschelige gefehlt. Und ich habe immer ganz beneidend auf die anderen Schlafsäcke geguckt. Viele sind mit ihren Hüttenschlafsäcken auch prima klargekommen. Also ich würde sagen, das ist jetzt einfach eine persönliche Sache. Ich habe mir gewünscht, einen Schlafsack mitzunehmen und das würde ich auf dem nächsten Camino auch so tun. Buffs hatte ich dabei, finde ich auch, muss man dabei haben. Kann man alles Mögliche draus machen. Ich habe die nachher mehr genutzt, um mir ein Kissen aus meiner dicken Jacke und dem Buff zu basteln. In den ersten 2 Tagen, oh, da habe ich auch einen Buff angehabt. Und wie ich dann aussah, das erzähle ich euch in der ersten Folge, als ich in Roncesvalles ankam. Ein Wäschenetz hat... habe ich auch dabei gehabt. Das war auch super. Dann konnte ich da einfach meine Sachen reinschmeißen und mit anderen Pilgern schon meine Waschmaschine teilen. Da musste ich da nicht meine Sachen raussuchen. Handtuch hatte ich natürlich dabei. Dann den Black Roll Ball. Ich hatte so einen kleinen Black Roll Ball dabei. Der ist super leicht. Der wiegt echt nur ein paar Gramm. Und ich habe da schon immer in den Wochen vorher abends mir so ein bisschen die Waden ausgerollt. Und der hat mir so gut geholfen, dass für mich klar war, der musste mit. Und der hat nicht nur mir geholfen auf dem Jakobsweg, sondern auch vielen anderen Pilgerfreunden auch. Kosmetik, da musste ich mich sehr einschränken. Also ich bin so da typisch Frau, Kosmetikliebhaberin und habe mich dann für eine Creme entschieden. Und das war schon eine komische Sache, aber ich habe mich sehr eingeschränkt. Natürlich dann Blasenpflaster, alles Mögliche für die Blasen. Also natürlich auch viel Fußcreme und Pflaster und auch eine kleine Schere und Sicherheitsnadeln, also alles Mögliche, was man da eventuell gebrauchen könnte. Und das nutzte ich auch ständig. Dann hatte ich eine Bauchtasche mit, wo dann mein Pilgerpass, Geld, Ausweis, Karten, also alles so, was sicher sein muss, rein konnte. Und damit war ich auch sehr zufrieden und habe das auch immer genutzt und war viel besser als irgendwas, was man im Rucksack hat oder dass man ein Portemonnaie oder so hat. Dann hatte ich natürlich noch diesen ganzen Technikkram dabei. Ich hatte so ein aufladbares Solargerät, wo ich mein Handy mit aufladen konnte, was auch ganz toll war. Das konnte ich mir tagsüber einfach an den Rucksack hängen, hat sich aufgeladen. Abends hatte ich auch, wenn keine Steckdose in der Nähe war oder alle von anderen Pilgern besetzt waren, dann hatte ich ein Ladegerät. Das war super. Und dann hatte ich natürlich auch noch ein normales Ladegerät dabei, alles, was man da so braucht. Mein Handy habe ich als Kamera auch benutzt. Ich habe ein relativ neues iPhone, das war sehr gut und hat völlig ausgereicht für meine Zwecke. Und wichtig waren auch noch Magnesiumtabletten, Voltaren, Ibuprofen, alles Sachen, die ich ständig genutzt habe, vor allen Dingen in der ersten Woche. Und Magnesiumtabletten habe ich auch irgendwann sogar nachkaufen müssen, habe ich jeden Morgen in mein erstes Wasser habe ich eine reingetan, kann ich auch sehr empfehlen. Ich habe mich für Trekkingstöcke übrigens entschieden. Viele sagen ja, Trekkingstöcke brauche ich nicht, andere sagen auf jeden Fall. Und ich war ziemlich unsicher und bin sehr froh, dass ich sie dabei hatte und bin auch noch heute jemand, ich habe immer mindestens einen Trekkingstock. Ich bin mittlerweile von 2 auf 1 umgestiegen, so kann ich ein bisschen Gewicht sparen. Einer reicht mir völlig für Auf- und Abstiege und dann mache ich den klein und in den Rucksack, wenn ich den nicht für die Auf- oder Abstiege brauche. Wo ich mir viele Gedanken drüber gemacht habe, war Wasser, weil das ist mir auf dem Moselcamino schon aufgefallen. Ich kann nicht einfach nur hinten im Rucksack meine Wasserflasche drin haben und dann muss ich jedes Mal den Rucksack abnehmen, wenn ich Durst habe. Da musste irgendeine andere Lösung her und deswegen habe ich mir so einen Flaschenhalter für vorne am Rucksack gekauft, wo eine kleine Wasserflasche reinpasste. Und das war fantastisch. Bin ich auch sehr oft darauf angesprochen worden, weil genau dieses Problem, immer an den Rucksack zu müssen hinten und nicht dran zu kommen und dann jemand anders zu fragen oder den Rucksack abzunehmen, das hatten viele. Und deswegen war ich mit dem Halter ganz, ganz glücklich. Dann hatte ich natürlich noch so ein Notizbuch, Stift, habe natürlich auch viel aufgeschrieben. Und das war es jetzt auch eigentlich schon so an den Hauptsachen. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt manche Sachen hier nicht drauf habe, die ich noch eingepackt habe. Aber so das waren auf jeden Fall so die Grundlagen, die ich dabei hatte. Das ergab dann nachher alles irgendwie um die 8 Kilo. Und die konnte ich auch ziemlich gut tragen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie viel zu viel dabei hatte. Manche Sachen waren unnötig. Ich packe heute leichter, ja. Aber für meine erste Jakobspilgerung war das alles okay. Und war ich sehr glücklich. Jetzt zum Schluss möchte ich noch kurz über, wie bin ich denn da hingekommen? Also ich wohne in Düsseldorf und für mich war klar, dass ich nicht dahin fliegen werde, weil ich Flugangst habe. Und deshalb habe ich mir einen Zug gebucht, bin mit dem Thalys von Düsseldorf nach Paris, von Paris nach Bayonne und von Bayonne nach Saint-Jean-Pied-de-Port. Ich war einen Tag unterwegs, muss aber sagen, das war überhaupt kein Problem. Die Zugfahrt war total angenehm. Und ging auch alles relativ schnell. Man hat in Paris genug Zeit zum Umsteigen. Man muss zwar den Bahnhof wechseln, aber dann sieht man auch schon andere erste Pilger mit einer Muschel am Rucksack. Und es wird sehr aufregend. Das war eine schöne Hinfahrt, kann ich nur sagen. Und dann hatte ich natürlich die große Frage, reservierst du was die ersten 1, 2, 3 Tage? Also beziehungsweise erst habe ich da gar nicht so viel drüber nachgedacht, aber ich habe dann natürlich auch viele Pilgerforen gelesen und mich viel informiert und las dann immer, die erste Woche im September ist die schlimmste und die beste besuchtste Woche, alle gehen los in der ersten Septemberwoche. Und dann habe ich auch schon mal so einfach nur mal so ein bisschen neugierigerweise bei Booking und anderen Seiten geguckt, wie ist denn da die Lage, kriegt man denn da noch überhaupt irgendwas, und sah schon, dass da viel ausgebucht war, weshalb ich dann gedacht habe, okay, ich will jetzt ja eigentlich nicht einen auf Luxuspilger und Reise machen, aber ich möchte wenigstens wissen, wenn ich in den ersten 2, 3 Nächten, dass ich da ein Bett habe und dass ich dann da ankomme, ich kann mich an alles gewöhnen und dann ist noch genug Zeit, um ganz normal in die Herbergen zu ziehen. So habe ich das dann auch gemacht und das hat sich wirklich als sehr gute Entscheidung herausgestellt. Es war die Hölle los, als ich in Saint-Jean-Pied-de-Port ankam. Genauer werde ich das natürlich jetzt dann in der nächsten Folge erzählen, wie das war. Ich kann nur sagen, das würde ich genauso wieder machen, dass ich die ersten 2, 3 Nächte buche und dann von da aus weiterschaue. Das war auch jetzt so meine Vorbereitungsphase. Das klingt natürlich jetzt alles so schnell und ja, viel erzählt, aber das war natürlich ein Prozess jetzt von 4 Monaten, den ich durchlaufen habe. Und ich fand das jetzt ganz lustig, mir darüber nochmal Gedanken zu machen, weil im Nachhinein denke ich natürlich auch, das war doch alles ganz easy. Manche Sachen hätte ich mich, auch bei der Ausrüstung, hätte ich mich jetzt anders entschieden. Aber das gehört ja auch so ein bisschen dazu beim Jakobsweg. Und er ging vielen so. Jeder hatte sich Wochen, Monate lang Gedanken gemacht über Ausrüstung und was man mitnimmt und wie man da hinkommt und wie man das macht. Und dann kommt man dann an und dann merkt man auf einmal, ist alles anders, als man sich das vorgestellt hat. Und das gehört aber einfach dazu und ist so ein bisschen Learning by Doing. Und es ist auch nicht so, man hat immer die Vorstellung, dass man da irgendwo dann in der Pampa ist und auch nichts mehr rankommt. Aber das ist halt auf gar keinen Fall so, sondern man kann jederzeit, wenn irgendwas fehlt, hat man genug Möglichkeiten, sich mit allen möglichen Sachen einzudecken. Dann freue ich mich jetzt auf die nächste Folge, wo es endlich losgeht und wir fahren zusammen von Düsseldorf nach Saint-Jean-Pied-de-Port. Und ich freue mich auch so nun über meine ersten dann emotionalen Eindrücke zu sprechen und wie das für mich war, mich auf die Pilgerung zu begeben, denn es war ein sehr aufregender Tag für mich. Und bis dahin sage ich ciao und wünsche euch einen schönen guten Weg. Bye!
What if I would tell you that things don't happen once, they always come back? What if I could throw us back to the very moment when we had our luck? Suddenly it's clear to me, you're all I ever wanted, can't you see? To follow through in a game for two, it ain't the way I want it. Got to follow through. things don't happen once, they always come back. What if you could throw us back to the very moment when we had our love? Suddenly, it's clear to me, you're all I ever wanted, can't you see? Follow through. What if I would tell you that things don't happen once, they always come back? What if I could throw us back to the very moment when we had our luck? Suddenly, it's clear to me, you're all I ever wanted, can't you see? To follow through in a game for two, it ain't the way I want it. Got to follow through. Always come back. What if you could throw us back to the very moment when we had our love? Suddenly, it's clear to me, you're all I ever wanted, can't you see? Got to follow through in a game for two. want it, got to follow through. Oh, oh, it ain't the way I want it, and I got to follow through. What if I would tell you that things don't happen once, they always come back? What if I could throw us back to the very moment when we had our luck? Suddenly, it's clear to me, you're all I ever wanted, can't you see? To follow through in a game for two, it ain't the way I want it. Got to follow through. Always come back. What if you could throw us back to the very moment when we had our love? Suddenly, it's clear to me, you're all I ever wanted, can't you see? Got to follow through in a game for two. Follow through. Oh, oh, it ain't the way I want it, and I gotta follow through.
Hallo Pilgerfreunde, hier ist Miriam mit einer neuen Episode von Den Weg genießen. Es ist ein Weilchen her, dass wir gemeinsam in diesem Podcast in Santiago de Compostela angekommen sind. Und ich bin froh, dass ich das gemacht habe, das Ganze nochmal als Podcast zu reflektieren, gemeinsam mit euch zu gehen, und war schon froh, als wir dann in Santiago de Compostela angekommen sind. Und in der Folge habe ich erwähnt, dass ich irgendwann auch eine Folge zum, ja, wie ich finde, schwierigsten Teil des ganzen Weges machen werde, und das ist das Nachhausekommen. Das ist eine Folge, die mir von allen Folgen am meisten am Herzen liegt. Und doch habe ich die jetzt am längsten, ja, geschoben wäre vielleicht falsch gesagt. Aber es ist auch eine schwierige Folge für mich, die aufzunehmen. Und deswegen hat das alles etwas gedauert. Und in den letzten 2-3 Wochen kam das immer wieder in mir hoch. So zack, zack, immer wieder in den Kopf. Waren so viele Punkte, bei denen ich reflektieren wollte. Und ja, es ist immer wieder hochgekommen, dass ich unbedingt diese Folge aufnehmen möchte. Und hier bin ich, nach Hause kommen. Wir sind in Santiago de Compostela angekommen und ich bin im Anschluss mit Uli mit dem Bus nach Finisterre gefahren. Also ich bin nicht mehr diese 3-4 Tage nach Finisterre zu Fuß gegangen, weil ich einfach nicht die Zeit dafür hatte. Ich war dann auch ein bisschen, langsam wurde ich nervös wegen der Arbeit und dachte, oh, du musst jetzt doch schon langsam irgendwann mal nach Hause wieder fahren, auch wenn es mir schwer gefallen ist, dort den Abschied zu finden. So habe ich mich entschieden, weil der Uli das sofort, da dachte ich, ach, dann fahren wir zusammen mit dem Bus hin. Und da der ja aus der gleichen Heimatstadt kommt wie ich, haben wir uns auch dann entschieden, zusammen nach Hause zu fahren. Deswegen hat das alles super funktioniert. Und dann haben wir da noch 1-2 schöne Tage verbracht und dann ging es nach Hause. Wir sind damals mit dem Flixbus von Santiago de Compostela zurück nach Düsseldorf gefahren. Ich glaube, das war eine Tour von 36 Stunden. Und da hat man schon viel Zeit nachzudenken. Ich würde auch im Nachhinein diese Flixbus-Route überhaupt nicht empfehlen. Nur ganz kurz dazu, ja, das Nachhausekommen ist eine große Frage. Für viele ist es ziemlich einfach, da eine Antwort zu finden, denn man setzt sich in Santiago de Compostela in den Flieger und fliegt wo immer, fliegt zurück nach Hause. Ich mit meiner Flugangst hatte da ein paar Probleme und witzigerweise hat der Uli auch Flugangst, sodass wir eine Möglichkeit gesucht haben. Ich hatte erst noch versucht, Zugtickets zu gucken, und die waren, weil ich mich vorher nicht drum gekümmert habe, sondern erst als ich dann in Santiago de Compostela angekommen bin, waren die unfassbar teuer und haben irgendwie komplett 400-500 Euro gekostet. Und dann habe ich gedacht, boah, jetzt nur um nach Hause zu fahren, so viel Geld, wenn das mit Flixbus, ich glaube, 110, 120 Euro gekostet hat. Und da habe ich mich für den Flixbus entschieden. Und im Nachhinein denke ich, boah, das war so eine sehr schmerzhafte Rückfahrt. 36 Stunden im Bus muss ich nicht nochmal haben. Und ich glaube, ich würde jetzt lieber 400, 500 Euro bezahlen, als diese 36 Stunden im Bus zu sitzen. Vor allen Dingen, nachdem man 5 Wochen am Stück jeden Tag so viel gelaufen ist, dieses nicht bewegen können. Natürlich hat man zwischendurch auch einige Pausen gemacht, aber dieses Eingefärschte im Bus und nicht wirklich sich bewegen zu können, das war, ja, ich muss es einfach so betiteln, das war der Horror. Und natürlich hatte ich auf dieser Rückreise dann auch in diesem Bus extrem viel Zeit nachzudenken und zu reflektieren, und mir gingen Sachen durch den Kopf. Wie machst du das jetzt? Was machst du als erstes, wenn du nach Hause kommst? Was gibt es für Dinge, wo du dich auch drauf freust, wenn du nach Hause kommst? Und da sind mir so einige Sachen durch den Kopf gegangen. Aber ich fand es total faszinierend, denn viele Sachen habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Also andere Sachen, die einem vorher total wichtig waren. Verschiedene Klamotten und dieses und das. Wo ich dachte, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich fand das ganz faszinierend. Und auch ich hatte die ganze Zeit den Gedanken, boah, wenn ich nach Hause komme, ich muss erstmal diese Bude aufräumen und muss ganz viel aussortieren und neu sortieren. Und ich brauche Luft zum Atmen, wenn ich nach Hause komme in der Wohnung. Ich muss ganz viel Altes wegtun und Platz machen für Neues. Weil natürlich hat man mit diesen paar Sachen, die man im Rucksack hat, hat man gemerkt, boah, ich komme mit denen zurecht. Es gibt kaum Sachen, die ich zu Hause vermisst habe. Was habe ich für einen Ballast, ne? Und was ist das auch, dieser ganze Ballast, diese ganzen Dinge, die man zu Hause hat? Das sind ja auch Dinge, um die man sich alle kümmern muss. Nicht nur, dass die irgendwann mal Geld gekostet haben, man hat die auch und dann muss man die auch pflegen und sich kümmern. Und das ist auch nochmal viel Arbeit, nimmt viel Zeit in Anspruch. Und ja, und so habe ich mir die Frage gestellt, was hast du eigentlich alles für ein Zeug und was brauchst du davon wirklich im Alltag? Wo kannst du dich vielleicht auch von trennen, um dein Leben auch im Alltag jetzt ein bisschen zu vereinfachen? Muss nicht ganz nur der Rucksack sein, aber trotzdem so ein paar Sachen zu vereinfachen. Das sind alles Sachen, die mir durch den Kopf gegangen sind. Und ich hatte auch schon so eine kleine, wie soll ich sagen, eine kleine Traurigkeit. Ich habe schon gemerkt, so wow, jetzt ist es tatsächlich zu Ende. Jetzt stehst du da gleich irgendwann an diesem Busbahnhof und steigst da aus, zu Hause in Deutschland. Und dann gehst du wieder in deinen Alltag, dann geht die Arbeit los. Und das war eine ganz, ganz komische Vorstellung, nachdem ich so raus war, also für viele, viele Wochen, dass das wieder so sein würde. Und so war es natürlich dann auch irgendwann. Irgendwann stand ich tatsächlich am Busbahnhof und Uli und ich haben uns verabschiedet und haben natürlich auch sofort gesagt, okay, wir treffen uns morgen oder übermorgen, weil wir wirklich nicht weit da auseinander wohnen. Trinken irgendwo unseren Kaffee wie auf dem Jakobsweg. Also es war schon klar, das wird nicht so einfach sein, unsere Routine vollkommen jetzt von heute auf morgen zu verändern. Die erste Nacht war auch noch in Ordnung zu Hause. Ich glaube, ich war schon froh, in meinem eigenen Bett zu schlafen, eine Dusche und diese ganzen Sachen, bin was einkaufen gegangen. Das waren schon ein paar Sachen, wo ich mich auch tierisch drauf gefreut habe. Und ich war auch einfach fertig von dieser Busfahrt und habe mich gefreut, in meinem Bett zu schlafen. Und am nächsten Morgen hatte ich auch Gott sei Dank in Anführungszeichen direkt eine Aufgabe von einer Freundin. Ich kümmere mich oft um den Hund von einer Freundin von mir und die hat schon gesagt, ach, wenn du wieder da bist, treffen wir uns, gehen wir mit dem Hund. Und bei der hatte ich auch mein Auto geparkt und dachte, bin dann zum ersten Mal in mein Auto wieder gestiegen, habe mein Auto geholt, habe Freunde gesehen, worüber ich mich natürlich unfassbar gefreut habe. Und das waren so jetzt erstmal die schönen Momente. Habe mich dann auch direkt mit Uli wieder getroffen. Und das war erstmal alles so in Ordnung die ersten Tage. Es war wirklich ganz schön, auch zu Hause anzukommen. Und habe das ja auch genossen, habe meine Familie besucht, habe viel erzählt vom Jakobsweg. Und ja, die ersten Tage waren also noch aufregend. Und dann kam aber irgendwann, ja, dieses Gefühl, so dass ich gemerkt habe, boah, jetzt bist du echt wieder zu Hause. Jetzt ist hier alles wieder ganz normal. Die Arbeit, ne, die Rechnungen im Briefkasten, die du bezahlen musst, die Einkäufe, das Saubermachen, das alles, was man so erledigen muss und alles, was man so tut und kennt. Und plötzlich ist man wieder in diesem ganz normalen Trubel drin. Und mir hat es auch wirklich gefehlt, zu gehen. Ich bin sehr viel spazieren gegangen in den ersten Tagen, weil meine Beine das quasi überhaupt nicht ausgehalten haben, nicht zu gehen. Und so Stück für Stück für Stück kamen dann auch viele Fragezeichen in meinen Kopf. Und je länger so diese ersten Wochen vergingen, habe ich schon gemerkt, ja, ich will nicht sagen, dass das eine Depression war, aber ne, es gibt, glaube ich, in Englisch dafür einen Ausdruck, der fällt mir gerade nicht ein. Aber es war auf jeden Fall so ein kleines Loch, in das ich gefallen bin und auch alle anderen, die ich kannte. Also da war ich nicht alleine, sondern es war schon extrem komisch, wieder im Alltag zu sein. Und das ist was, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe, wo ich auch überhaupt nicht drüber nachgedacht hatte, dass, weil man verbringt so viel Zeit damit, den Jakobsweg zu planen, den Rucksack, was nimmt man mit, zu wiegen, abzuwägen, nehme ich das, nehme ich die Schuhe, nehme ich die Socken, der Rucksack, guckt sich Videos an, liest Bücher, hört Podcasts, trifft sich mit anderen Freunden, die vielleicht schon mal gegangen sind, also alle möglichen Dinge und man ist nur damit beschäftigt, wie beginnt man diesen Weg. Und nie kommt irgendwie die Frage auf, also zumindest bei mir nicht und auch vielen anderen, die ich gekannt habe, kommt nie die Frage auf, wie endet man den Weg überhaupt? was am Ende das Schwierigste war, weil, wo man sich vielleicht, wenn man ihn noch nie gegangen hat, überhaupt nicht reinversetzen kann. Ich war auch damit nur beschäftigt, natürlich, habe ich alles an Sachen, habe ich die richtigen Sachen, komme ich an, habe ich Blasen, habe ich die richtigen Schuhe, also klappt das gesundheitlich, stehe ich das durch, schaffe ich das so viele Kilometer am Stück zu, wie ist das da alleine hinzureisen nach Spanien? Also es waren so viele Fragen, die ich mir da gestellt habe, aber nicht diese Frage, wie ist das, wenn ich es tatsächlich schaffe, da ankomme in Santiago de Compostela und dann wieder nach Hause muss, in mein normales Leben, nachdem man so eine intensive Erfahrung gemacht hat.